Ob ich zu hören bin, weiß ich nicht. Ich habe ja wenig Feedback. Auf jeden Fall begrüße ich euch herzlich zur Nachmittagssession. Wir haben ein nicht technisches Thema, so klingt zumindest der Titel. Und ich freue mich, dass so viele Besucher hier dem Vortrag lauschen wollen. Denn ich denke, es ist sehr wichtig, auch für Informatiker, ein bisschen über den Tellerrand zu schauen und nicht nur auf den Code zu starren, den man da entwickeln soll, sondern auch das Umfeld zu betrachten. Ich freue mich sehr, von uns, von der Uni, von der Professor für internationale Politik, Jakob Kulig. Ich übergebe das Wort.
Vielen Dank für die nette Einführung. Jetzt zur Nachmittagssession, nach dem Mittagessen. Sie alle wissen, dass Sicherheitspolitik sich ständig anpassen muss an neue Themenfelder. Vor 50 Jahren war das die Blockkonfrontation mit der Sowjetunion, nach 2001 der Terrorismus und seit den letzten Jahren ist Cyberrecht aktuell. China blitzt auch ab und zu mal hervor. Sie alle kennen die NSA-Geschichten. Sie wissen, wie viel Manpower, Technik und Kapital die Amerikaner einsetzen. Möglicherweise haben Sie auch schon was von den Chinesen gehört. Und die Russen, kann ich Ihnen sagen, spielen auch in der ersten Liga mit. Heute soll es darum gehen, aus politisch und rechtlicher Sicht, was Deutschland macht, welche Strategie wir verfolgen, haben wir überhaupt eine, welche Ministerien, Behörden wie kooperieren, auf welcher Rechtsgrundlage und möglicherweise das Spannende für Sie als Informatiker, Techniker, Physiker, Kryptologen, was können wir eigentlich und was brauchen wir? Und in den folgenden 30, 40 Minuten werden wir uns hauptsächlich auf folgende 5 Punkte konzentrieren. Zunächst einmal ganz grundsätzlich, aber nur sehr kurz und einführend. Was ist Sicherheit überhaupt? Was bedeutet das für einen Nationalstaat? Beginnen im 21. Jahrhundert über Sicherheit zu reden, im sogenannten Cyberspace. Welche Bedrohungen hat Deutschland im Bereich Kriminalität, Spionage, Sabotage? Gibt es eine Politik? Ich habe es bereits angesprochen. Welcher strategische Ansatz wird hier verfolgt? Durch welches Ministerium? Was können unsere Sicherheitsbehörden, unsere Nachrichtendienste, die Bundeswehr, die Polizeien auf Landes- und Bundesebene? Und natürlich rechtliche Aspekte. Und hier spielt das Völkerrecht eine Rolle, das Verfassungsrecht und das Strafrecht. Und all diese Aspekte müssen bedacht werden, wenn man von diesem Thema Cybersicherheitspolitik spricht. Nun zunächst, was ist Sicherheit und Sicherheitspolitik an sich? Eine kurze Definition sagt eigentlich nur, dass Sicherheit nichts anderes ist als die Abwesenheit von einer Gefährdung oder Bedrohung. Was eine Gefährdung oder eine Bedrohung ist, wird immer definiert. Sie ist zwar empirisch irgendwo gegeben, aber letztendlich gibt es immer eine interessengeleitete oder wünschenswerte Definition oder auch eine Zustandsbeschreibung, was sicher ist. Und da geht es schon los. Ein Polizist, ein Nachrichtendienstler definiert Sicherheit anders als ein Bürgerrechtler, als ein normaler Bürger, als ein Angehöriger eines Unternehmens. Und diese Konflikte gilt es zunächst erst einmal im Hinterkopf zu behalten. Ein kurzer Abriss, wie Sicherheit quasi in den letzten 350 Jahren definiert worden ist. Mit dem Ende des 30-jährigen Krieges wurde völkerrechtlich festgelegt, dass Nationalstaaten an sich souveräne Akteure sind. Also man kann sich das vorstellen wie kleine A- und B-Baukästen in der internationalen Politik und jeder ist souverän über seine inneren und äußeren Angelegenheiten im militärischen und im Sicherheitsbereich. Dieses Grundverständnis von Völkerrechts- und Souveränitätspolitik ist nach wie vor gültig, ist die Basis aller UN- und völkerrechtlichen Grundlagendokumente. Parallel dazu haben wir etwa nach dem Ende der Blockkonfrontation und seit 9/11 so eine Fort- oder Parallelentwicklung von Sicherheit. Also nicht mehr im nationalstaatlichen Sinne gedacht, sondern eine Ausweitung, mehrdimensional, dahingehend, dass Sicherheit nicht mehr so klar zu trennen ist zwischen den Sphären innen und außen, sondern aufgrund des Bedrohungsspektrums, Terror ist ja nur eins davon. Das geht ja weiter mit organisierter Kriminalität, Migrationsströmen, Finanztransaktionen, regionale Konflikte. All diese Risiken und Bedrohungen sind ja in keinster Weise national zu denken oder auch zu managen im Sinne einer proaktiven Sicherheitspolitik. Und für den Staat, ganz besonders für funktionierende westliche Staaten, bedeutet das, dass wir zunehmend mehr Akteure haben, die unterhalb dieser Schwelle von Staaten agieren, die möglicherweise ihren Wohnsitz in einem Staat haben, aber sich nicht offiziell diesem zurechnen, weil sie eben im Cyberspace global agieren können, weil sie autonom sind und weil sie Einnahmequellen haben, die nicht auf ein Territorium beschränkt sind. Und all das macht es für, ich sage es aus westlicher Sicht, zu einem Art Dilemma-Zustand, weil wir wieder in einer Art globaler Unsicherheit leben. Sprich, die 45, 50 Jahre, in dem es eigentlich nur die USA und die Sowjetunion gab, waren relativ gemütlich. Man wusste, wo Ost und West ist, gut und böse, und das war vergleichsweise klar. Aber in den letzten 15 Jahren, das sehen wir auch gerade bei der Krim, gibt es nicht nur propagandistisch, ideologisch, akteursspezifisch so viele Pole, wer Recht hat, wer Unrecht hat, wer Akteur ist, wer nicht, wer Interessen hat und wer nicht. Und all dieses ist für westliche Deutschland, Großbritannien, die USA, Frankreich, die NATO, die EU an sich, nicht immer einfach klar strategisch zu bündeln. Aus einer militärstrategischen Sicht wird der Cyberspace bisher als eine Art fünfte Dimension dargestellt. Der ist der einzige Raum, der von Menschen künstlich geschaffen worden ist. Alle anderen, und zwar in der Regel Land, See und Luft, waren über die Jahrtausende die dominierenden Räume für militärstrategische Operationen. Der Cyberspace als fünfter diffundiert quasi durch alle anderen hindurch, ist zwar erdgebunden, hat aber auf alle anderen Dimensionen und Räume Auswirkungen. Satellitentechnik, U-Boot-Steuerung, Raketenabwehr und derlei mehr. Soweit so gut. Ein Grundproblem, und das sage ich Ihnen ja nichts Neues, ist das der Attribution, also der zweifelsfreien Detektion und Aufspürbarkeit von Attacken. Kurz, es ist nicht klar, woher ein Angriff kommt, weil es diverse Möglichkeiten gibt, über Proxys, über Tarn- und Täuschungsmöglichkeiten, über Spiegelserver und derlei mehr, Angriffe zu verschleiern, möglicherweise auch als False Flag Operations zu tarnen und dementsprechend IT-Forensiker auf falsche Fährten zu führen. Und das Problem ist, dass anders bei der konventionellen Kriminalistik, wo ein Täter in der Regel immer organische Spuren hinterlässt, Schmauchspuren oder Delamere, es gibt ein Opfer, kennen wir alles, ist das bei IT-Attacken zu 99% nicht der Fall. Man kann zwar zu einem gewissen Maße auch Angriffe oder Angriffsvektoren zurückverfolgen, aber weitaus schwieriger und mit weitaus mehr Fachexpertise, als das im konventionellen Bereich bisher möglich ist. Das heißt natürlich auch, hier gibt es eine Karte der internationalen Unterseekabel. Das heißt natürlich auch, dass die Angriffsvektoren der konventionellen Art, also in der Geopolitik über Land, See und Luft, jetzt auch noch über Unterseekabel gedacht werden müssen. Die können abgegriffen werden, die Amerikaner haben eigene U-Boote dafür, die Briten auch. Und dementsprechend auch die Diskussion, was im Vorgängervortrag war, also D-Mail oder auch der Ansatz perspektivisch sichere und begrenzte E-Mail-Räume, also ein deutscher Cyberspace, ein europäischer Cyberspace. Wenn man sich nur anschaut, wie die internationale Vernetzung durch Unterseekabel vonstatten geht, über die 90% des gesamten weltweiten Internetverkehrs ablaufen, dann ist das sehr, sehr zu hinterfragen, ob so etwas regional begrenzt überhaupt möglich ist. Das Problem der Detektion habe ich schon angesprochen. Ein Beispiel war 2007, als es in Tallinn in Estland nach der Entscheidung des Parlaments zur Verlegung eines sowjetischen Kriegerdenkmales zu diplomatischen Auseinandersetzungen, politischen und auch zu Hackerattacken gegen die Infrastruktur Estlands gekommen ist. Also mehrere Seiten des Präsidenten, diverse Banken und Medien waren für einige Tage nicht zu erreichen. Und aus dem politischen Kontext heraus hat man geschlussfolgert, das kann nur Russland sein. Weil wir haben ja ein sowjetisches Denkmal verlegt und die Sowjetgeschichte ist nach wie vor eines der wichtigsten Erinnerungsorte in Russland. Und man hat auch in diversen Blogs, in russischen Blogs, gefunden Anleitungen, die darauf hinwiesen, dass durch DDoS-Attacken und derlei mehr das nur Russland sein kann. Also politisch war das verhältnismäßig klar. Technisch ist es bis heute nicht nachgewiesen worden, dass die Cyberattacken direkt, wenn sie denn aus Russland kamen, auch vom Kreml initiiert worden sind oder möglicherweise von patriotischen russischen Hackergruppen gelauncht beziehungsweise koordiniert worden sind. Also es gibt einen großen Unterschied zwischen dem politischen Kontext, was wir glauben, was eine Hackerattacke sein kann und was dann technisch auch noch nachweisbar ist. Das ist ein sehr, sehr großer Unterschied. Und dieser Unterschied ist insofern relevant, weil er geklärt sein muss. Das heißt, eine Attacke beziehungsweise die Detektion einer Attacke, der geht eine Entscheidung voraus. Und wenn diese Entscheidung nicht klar nachvollziehbar ist von Experten oder Entscheidern, die betroffen worden sind, dann kann das mitunter zu sehr folgenreichen Konsequenzen führen. Für Deutschland bedeutet das zunächst erstmal, das Internet feiert ja dieses Jahr sein 25-jähriges Bestehen, dass wir bisher, grob gesagt, eigentlich gar keine Ahnung haben, was es sicherheitspolitisch, technisch für uns als Land, als Wirtschafts- und als Forschungsstandort bedeutet. Wir haben dieses Feld einfach noch bisher noch nicht richtig durchdrungen. Die Amerikaner, Chinesen und Russen haben zwar schon in den 80er und 90er Jahren sich strategische Überlegungen in diesem Feld, angeeignet und auch begonnen, was es bedeuten könnte, wenn man gegnerische, kritische Infrastrukturen oder anderes paralysiert oder infiltriert. Aber komplett verstanden, glaube ich, hat es bisher noch kein Akteur und kein Nationalstaat. Nun zunächst eine Übersicht, was an Bedrohungen empirisch gegeben ist und wie man sie einteilen kann. Es gibt diverse Vorträge von Sicherheitsexperten, die sagen, es gibt Hacker, es gibt diverse Trojanerangriffe, es gibt die NSA, es gibt die russische Internetkriminalität. Aber alle diese vermissen eine klare Einteilung. Eine davon ist hier. Die teile ich nicht, beziehungsweise die möchte ich Ihnen nur geben, weil es sie gibt und weil sie einen Ansatz darstellt. Das heißt, man kann die Geschichte der Cyberbedrohungen chronologisch darstellen. Und hier in drei großen Spalten, sprich in den 1980er Jahren, den 1990ern und den 2000er Jahren. Dann sehen Sie auch ganz deutlich im Feld Who has capabilities or adversaries, das systematisch gewachsen ist. Von den Amerikanern über andere Nationen und many, many more, wie es dann am Ende weitergeht. Das sagt aber nicht sehr viel aus. Das ist einfach nur eine chronologische Darstellung von Bedrohungen, die parallel mitgewachsen sind. Ich sehe das ein bisschen anders und aus politischer Sicht ist schon entscheidend, auch aus rechtlicher Sicht, nicht direkt wer immer woher kommt, sondern vor allen Dingen in allererster Linie, welches Schadenspotenzial er anrichten kann. Und da kann man grob in zwei Großkategorien unterteilen. Zum einen Bedrohungen mit geringerem und mittlerem Schadenspotenzial und mittlerem bis großen. Das ist nicht ganz so scharf, wie es hier dargestellt ist. Also jemand, der kriminelle Absichten verfolgt, der kann auch gleichzeitig Spionage betreiben, vorher erst im aktivistischen Bereich tätig sein. Aber für die analytische Betrachtungsweise ist diese Großgruppeneinteilung in Cyberaktivismus und Vandalismus eher mittlere und geringere Bedrohungen. Und alle anderen, Kriminalität, Cyberspionage, Sabotage und die beiden letzten, Terrorismus und Krieg, in die zweite Kategorie. Ich will Ihnen heute etwas zu Kriminalität, Spionage und Sabotage darstellen, welche Fakten die Polizeibehörden haben, wie groß das finanzielle Schadensausmaß ist und was dagegen bisher getan wird. Die beiden letzten nicht. Aus dem einfachen Grund, weil es bisher keine cyberterroristischen Anschläge gegeben hat. Sie waren zum Großteil bisher nur für propagandistische Zwecke und es hat bisher auch noch keinen Cyberkrieg gegeben. Also vergessen Sie alles, was Sie irgendwie in Zeitungen oder in Medien gehört haben. Es hat bisher keinen Krieg gegeben. Nicht nach einer völkerrechtlichen Definition, so wie wir sie haben. Und hinzu kommt noch, dass bei einem reinen IT-gestützten Krieg im Cyberspace ja nichts zu gewinnen ist. Also Sie können kein Territorium besetzen. Sie können in der Regel, wenn Sie kein Atomkraftwerk lahmlegen, auch keine größeren Opferzahlen verursachen. Und auch langfristig können Sie keine Gewinne abziehen. Bisher nicht. Wir wissen es nicht, wie es in 10, 20, 30 Jahren sein wird. Aber jetzt geht man davon aus, dass wenn es zu so einem Großschadensereignis kommt, das in der Regel immer mit konventionellen Angriffen begleitet wird. Nun zunächst zur Cyberkriminalität. Auch hier geht es schon ganz grundlegend mit einem Problem los, denn es gibt bisher keine international einheitliche Legaldefinition, wie dieses Phänomen zu fassen ist. Jeder hat irgendwo eine Vorstellung davon, aber schon innerhalb der Europäischen Union gibt es verschiedene Auffassungen. Das Bundeskriminalamt sagt, es sind Straftaten, die sich gegen das Internet, weitere Datennetze, informationstechnische Systeme oder deren Daten richten. Also summa summarum, das heißt, das Internet ist hier sowohl Tatort als auch Tatmittel. Und die Bandbreite reicht von ganz einfachen Persönlichkeitsrechtsverletzungen, also Identitätsklau, Facebook-Konten gehackt und derlei mehr, bis zu großen Botnetz-gesteuerten Attacken auf Regierungssysteme oder Firmen mit Abzug von intellektuellem Eigentum. Der Bundesnachrichtendienst hat geschätzt, auch hier sind die Daten nicht zweifelsfrei nachzuvollziehen und zu prüfen, aber er hat geschätzt, dass 2009 zum ersten Mal der Umsatz von cyberkriminellen Datendiebstahl und Handel größer war als der des internationalen Drogenhandels. Und diese Schätzung ist schon 5 Jahre alt. Das heißt, Sie können sich, auch wenn Sie die letzten Meldungen verfolgt haben, selbst ausmalen, wie groß das Feld bisher geworden ist und auch wie professionell die Akteure bisher vorgegangen sind. Auch bei den jährlichen Schadensraten gibt es ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Also McAfee oder Symantec schätzen es zwischen 110 und 750 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Interpol sagt sogar 1 Billion. Auch das ist nicht nachprüfbar. Das heißt nur erstmal, dass es verschiedene Schadensschätzraten gibt, die im größeren Milliardenbereich liegen. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik schätzt, dass jährlich, dass wir etwa bisher 100 Millionen Schadprogramme haben. Was das dann allerdings bedeutet, im Sinne des Baukastenprinzips, was ein Schadensprogramm ausmacht, wann es wirklich schädlich ist, also Malware im Sinne, wie wir es kennen, das steht auch auf einem anderen Blatt. Interessant ist allerdings, was die Unternehmen selber an Schäden feststellen können und was sie auch melden. Denn ein Unternehmen, gerade im Daten-IT-Bereich, lebt ja von Vertrauen. Und in der Regel ist es so, dass wenn ein Unternehmen angegriffen wird, es den Gang zur Polizei, wenn der Schaden nicht enorm groß ist, in der Regel scheut. Weil es die Befürchtung hat, wenn mein Name irgendwo bekannt wird in der Öffentlichkeit, dass ich keine sicheren Datennetze habe, dass meine Kundeninformationen verloren gehen, dass ich auch weiterhin an Aufträgen und Renommee und Ansehen verlieren werde. Die Auflistung vorhin zeigt erstmal nur eine Übersicht an erfassten Angriffsvarianten, während ganz oben Malware steht und unten, der prominenteste Fall, könnte man in diese Kategorie theoretisch aus NSA-Sicht eintragen, Edward Snowden, also sogenannten Innentätern. Und das Spektrum ist sehr, sehr weit und oftmals auch verknüpft. Ein Angriffsmedium, was jedoch transnational für Besorgnis bisher bei den Sicherheitsbehörden sorgt, sind sogenannte Botnet-Angriffe. Das ist nichts Neues, das gibt es schon seit Jahren. Nur die quantitative Dimension der Rechner, der gekaperten Rechner, die in diesen Botnets sind, hat exorbitant zugenommen. Und auch hier sind die Sicherheitsbehörden gehalten, stets mit den IT-Unternehmen zusammenzuarbeiten, weil Ressourcen auf beiden Seiten begrenzt sind und nur durch die Bündelung in der Regel größere kriminelle Netzwerke überhaupt erkannt und gegen sie vorgegangen werden kann. Keinesfalls immer absolut und umfassend, aber FBI beispielsweise und auch andere Nachrichtendienste haben hier durchaus Kapazitäten, die mittlerweile auch ernst genommen werden. Aber auch die hängen in der Regel immer hinterher, wenn es um die Detektion von Angriffen geht. Erinnern Sie sich vielleicht noch, ging euch durch die Medien jetzt im Januar, das BSI hat einen mehrfachen Millionen Identitätsdiebstahl gemeldet, der schon letztes Jahr im Dezember bekannt war. Bisher sind es über 800.000 Betroffene gewesen. Die Schätzzahlen sind auch hier weitaus höher, aber gerade dieser Fall zeigt wieder, dass selbst die Behörden von diesen Adressen, die überhaupt aufgespürt werden können, in der Regel immer mindestens um Wochen, aber meistens immer Monate hinterher hängen. Hier ist eine aktuelle Preisliste, was Sie kaufen können, wenn Sie selbst aktiv tätig werden wollen. Also diese Current Prices sind von 2012. Es geht los mit einfachen E-Mail-Spam oder SMS-Spam von $3, $10, $150 bis größere Botnet-Attacken für $200, die Sie einkaufen können. Die Preise ändern sich und das Spannende ist auch, dass auch hier im Untergrundmarkt sich das ganz normal wie in der legalen, ich sag mal im legalen Wirtschaftssystem anpasst. Sprich, wenn Sie eine Attacke bestellen, sage ich jetzt mal vereinfacht, dann haben Sie auch wie bei Amazon oder bei Google Rückmeldungen, ob das gelieferte Produkt, also Spam und dergleichen, wirklich funktioniert. Das heißt, auch die Anbieter im Untergrundmarkt haben ein gewisses Renommee, mit dem sie ihre Produkte anbieten müssen, um zu überleben. Und letztendlich haben wir quasi hier nichts weiter als eine parallele marktwirtschaftliche Preisgestaltung von Angebot und Nachfrage, nur eben im illegalen Milieu bisher. Hier eine Übersicht, die das Bundeskriminalamt in den letzten 5 Jahren erstellt hat, nach Schadenstypen. Und da können Sie mal kurz links schauen, was es überhaupt für Deliktbereiche gibt. Also das geht los mit Computerbetrug, Zugangsdaten, Kommunikationsdienste, Ausspähen und derlei mehr. Und ganz rechts sehen Sie Die Daten zwischendrin sind nicht so wichtig, ganz recht. Letzte Spalte, der durchschnittliche Anstieg seit 2007 in den jeweiligen Deliktfeldern im prozentualen Bereich. Und bis auf zwei, die aber auch nur sehr gering gefallen sind, haben sie überall Anstiege zu verzeichnen. Das geht los bei Computerbetrug generell, plus 46%, und endet beim Ausspähen von Daten plus 177% in den letzten 5 Jahren. Das Bundeskriminalamt sagt selbst, es gibt einen großen Dunkelbereich, den es selbst nicht erkennt und der auch nicht in der Statistik enthalten ist. Also auch diese Daten bieten nur einen ganz geringen Ausschnitt, was wirklich an Deliktbereichen vollzogen worden ist. Hinzu kommt ja noch ganz banale Erkenntnisse, man muss erstmal merken, dass man Opfer geworden ist und es dann auch noch zur Anzeige bringen und dann auch noch einordnen in diese Bereiche. Kurz ein paar Worte zur Spionage. Spionage, wissen Sie ja selber, ist das zweitälteste Gewerbe der Welt und macht auch vom IT-Zeitalter nicht Halt. Während es im 19. Jahrhundert die Funktechnik der Mensch war, als Human Intelligence, ist es seit den letzten 20 Jahren einfach nur im Internet. Es ist einfach nichts Neues, es ist einfach nur einer Dimension hinzugekommen und völkerrechtlich hat sich dahingehend auch nichts verändert. Das heißt, das Völkerrecht ist sogenannt leidenschaftslos gegenüber der Spionage. Das heißt, sie ist nicht verboten. Also ist sie erlaubt. Und alle mediale Aufregung, die Sie gehört haben, mit Kanzlertelefon gehackt bzw. ausspioniert und Regierungskabinette abgehört, all das ist legal. All das ist zwar nicht wünschenswert innerhalb der transatlantischen Partner, innerhalb der NATO, aber es gibt kein völkerrechtliches Dokument, was es verbietet. Es gibt eine Ausnahme, wenn man sagen würde, das macht man aus einer Botschaft heraus in Berlin. Das würde dann theoretisch gegen das Wiener Abkommen 1961 im zwischenstaatlichen diplomatischen Verkehr verstoßen. Aber auch das ist sehr geringfügig. Und in der Regel können Sie davon ausgehen, dass wenn die NSA großflächig das Bundeskabinett abhört, dann macht sie das nicht von Berlin aus, sondern von den USA aus. Und das ist ein neuer Rechtsraum, der vorher den Atlantik überquert. Und wir wissen alle, das Bundesrecht endet nun mal an deutschen Grenzen. Punkt. Und dementsprechend ist alle Aufregung, die wir bisher gehört haben, irrelevant, weil sie keine Implikation haben wird. Und es wird auch kein No-Spy-Abkommen geben, weil auch das nicht umsetzbar ist. Es ist sogar Quatsch von der Grundidee her, weil kein Nachrichtendienst oder kein Geheimdienst sich selber in seiner eigenen Geschäftsgrundlage beschneiden würde. Macht da keinen Sinn. Zumal ja noch das Internet großflächig bisher aus der Infrastrukturperspektive ja von westlichen Unternehmen und Nachrichtendiensten aufgebaut und kontrolliert worden ist. Und die würden sich ja selbst rechtlich nicht beschneiden, nur weil die Kanzlerin gerade mal etwas not amused ist. Was wissen wir also von Unternehmen, nicht von Unternehmen, ja, die auch, aber von Staaten, die in der Cyberspionage aktiv sind? Wir wissen einiges, aber vieles wissen wir nicht. Was wir wissen ist, dass die großen drei, die USA, China und Russland, diverse Programme aufgelegt haben mit illustren Bezeichnungen. Die meisten kennen Sie aus den Medien, also PRISM, ex-Keyscore und Delamere. Vielleicht haben Sie was von der Great Firewall in China gehört und Golden Shield. Und Russland hat das auch evolutionär aufgebaut. Die haben schon seit den Sowjetzeiten erkannt, dass der internationale Telefonverkehr natürlich ländergrenzen, länderübergreifend funktioniert und auch abgehört werden kann. Und in ihrem sogenannten SOM-System haben sie das einfach nur auf alle Internetdienste, auf alle sozialen Mediendienste ausgeweitet. Also Sie können davon ausgehen, alles, was Sie nach Russland schreiben und alles, was Russland verlässt, geht zunächst einmal erst über russische Internetprovider und dann immer an den FSB, also an den russischen Inlandsgeheimdienst, weil sie rechtlich verpflichtet sind, den Internetverkehr, also Datenspeicherung und dergleichen, mitzuschneiden und aufzubewahren. Wie lang die Fristen sind, weiß ich nicht, aber Sie können davon ausgehen, Sie verlieren nichts, weil Sie es irgendwann mal in Russland in einem Server wiederfinden werden. Was ebenfalls bekannt ist, sind diverse Namen für Cyberspionageprogramme, die in den letzten 2-3 Jahren entdeckt worden sind. Also Flame, Gauss, Dooku, Roter Oktober, NetTraveler. Einige von denen weiß man, dass sie im Bereich Bankenobservation im Mittleren Osten, besonders in diesen Staaten, aktiv sind. Einige, bei denen gerade bei Roter Oktober, der Name ist ja eigentlich fast schon Programm, weiß man, dass sie diplomatische Einrichtungen infiltriert haben über Jahre. Das heißt, die wurden zwar in den letzten 2 Jahren entdeckt, aber die sind schon mehrere Jahre aktiv. Und gerade aus sicherheitspolitischer Sicht ist das Entscheidende hierbei, dass sie im Cyberspace die Kategorien Alliierte und Bündnispartner eigentlich vergessen können. In der NATO ist das natürlich ein großes Dilemma und auch in der EU auch, weil man hier natürlich den Anspruch hat, Wertepartner zu sein und auch seine ganzen Gründungsdokumente auf Vertrauen, auf gleichen Normen und Werten aufbaut. Aber all das, so banal es klingt, können Sie vergessen im Cyberspace. All das zählt einfach nicht, weil Sie Sicherheit da, und das ist so fortschrittlich, wie das Medium ist und so fortschrittlich, wie die internationale Vernetzung ist, so rückschrittlich ist gleichzeitig das Sicherheitsdenken. Denn Sicherheit können Sie in diesem Raum, wenn Sie es mal plastisch betrachten, immer nur nationalstaatlich denken. Also Vertrauen gibt es im Cyberspace fast gar nicht, weil Sie es einfach nicht überprüfen können. Und das wird später noch eine Rolle spielen. Das kennen Sie auch alles. Das ist nur ein Beispiel dafür, dass Spionage überall gegen jeden und zu jeder Zeit auch innerhalb des gleichen Blocks stattfindet. Also das ist nicht nur ein Phänomen NSA in Europa, das haben Sie auch Russland, Ukraine, Tadschikistan, Kirgisistan, auch zentralasiatische Staaten. Auch da haben Sie dieses nicht vorhandene Vertrauensverhältnis. Ein Aspekt, der oft vergessen wird, ist, was machen denn die Chinesen eigentlich? Denn neben dem großen medialen Tohuwabohu, was wir alle kennen, sind die Chinesen diplomatisch, wirtschaftlich, politisch da auf einer, sagen wir, anderen Melodie unterwegs. Huawei kennen Sie möglicherweise, größten chinesischen IT-Konzern, der Gründer, gute Kontakte zur chinesischen Volksbefreiungsarmee. Und alles, was ich jetzt sage, ist sehr kontrovers, weil es gibt zwei Sichtweisen. Die einen sagen, Huawei ist nichts anderes als der IT-technisch verlängerte Arm der chinesisch-kommunistischen Partei und der chinesischen Roten Armee im Sinne Verkauf von Handys, Smartphones und derlei mehr und globale Cyberspionage, also so wie Cisco Systems, könnten Sie sagen. Die andere Seite sagt, nein, Moment, das geht so nicht. Bisher ist nichts nachgewiesen worden von Huawei. Alle Produkte, die wir im Westen von A bis Z aufgeschlüsselt haben, da haben wir bisher keine Spionage-Software oder Komponenten entdeckt. Also es gibt diese beiden Sichtweisen. Für die erste Sichtweise, quasi für die Sicherheitssichtweise, sind die Amerikaner. Die sagen, Huawei kommt aus China, deren Produkte werden nicht in den USA verkauft. Punkt. In Australien das Gleiche. Da können Sie keine, besonders im Regierungsbereich, nicht im privaten, aber im Regierungsbereich dürfen in den USA und in Australien nach aktueller Rechtsprechung keine Huawei-Produkte ausgeliefert werden. Dann könnte man sagen, ist es jetzt sicherheitlich motiviert oder will man einfach nur seine eigenen Unternehmen schützen? Möglicherweise beides. In Deutschland ist es anders. Deutschland ist und auch die Europäische Union in ihrem Rechtsverständnis, was Marktoffenheit und Liberalität angeht, weitaus offener. Hier sagt man, Huawei ist ein Anbieter wie alle anderen und Huawei soll zeigen, was es kann. Auch Huawei lebt vom Vertrauen seiner Nutzer und Huawei darf auch das nicht enttäuschen. Zyniker könnten sagen, wenn es nur noch zwei oder drei große Anbieter gibt, wo sollen denn dann die Nutzer hingehen, wenn es keine Konkurrenten mehr quasi als Ausweichoptionen gibt? Aber das ist eine andere Frage. Also Huawei spielt auch eine Rolle und bisher ist es nicht eindeutig geklärt, inwiefern sie sicherheitspolitisch eine so große Bedrohung spielen wie bisher, weil es das, was wir von westlicher Seite her kennen. Kurz zur Spionage. Es ist ja klar, dass die Weltmacht Nummer 1 nach wie vor auch dementsprechend das größte Spionageopfer ist. Das ist nichts Neues. Und bevor die ganze NSA-Geschichte auf den Markt kam, waren im Diskurs der Amerikaner waren die Chinesen die Bösen. Das hat sich auch finanziell durchaus gezeigt. Also viele Pläne von Kampfjets, Drohnen und derlei mehr, da weiß man auch schon, die sind in China nachgebaut worden. Das ist insofern auch nichts Neues. Also da gibt es chinesische Eigenentwicklungen, die dann sehr aussehen wie Reaper-Drohnen und derlei mehr. Das ist insofern auch eine gute wirtschaftliche Strategie, denn selbst der noch amtierende NSA-General Alexander hat gemeint, damit haben sich die Chinesen 25 Jahre lang Forschung und Entwicklung gespart. Klar, das sind Milliarden von Kosten, die man hier nicht aufbringen muss und die man einfach nur infiltriert. Und Human Intelligence, also chinesische Informatiker, haben sie genug, die auch weltweit lernen und dann zurückkehren. Interessant ist das, was Deutschland daraus mitnimmt. Also was wir und unsere Sicherheitsorgane als Bedrohung definieren und als Referenzdokument gilt hierbei der Verfassungsschutzbericht, der ja nicht nur Rechtsextremismus beobachtet, sondern auch das Agieren fremder Nachrichtendienste in Deutschland. Und wenn Sie da mal reinschauen, da sehen Sie so eine Liste von Staaten, die aufgeschrieben worden sind. Und was Sie nicht sehen, sind Staaten wie die USA, Großbritannien und Frankreich. Sie sehen Russland, China, Syrien, Nordkorea, den Iran, alles gerechtfertigt. Nur kann man davon ausgehen, dass die Spionageaktivitäten Frankreichs und Großbritanniens, wage ich zu behaupten, weitaus größer sind als die von Nordkorea, auch was die Fähigkeiten angeht und auch was die operative Manpower vor Ort angeht. Also sie haben weitaus mehr Briten und Franzosen in Deutschland als Nordkoreaner, die sich ihnen anbieten oder Anbietern möglicherweise die Seiten zu wechseln. Interessant ist auch, was die Schadenszahlen angeht. Auch hier enorme Spannbreiten. IT-Unternehmen Corporate Trust sagt, in Deutschland etwa knapp 5 Milliarden Schaden. Der Verfassungsschutz sagt 30 bis 60 Milliarden. Wo er die Zahl her hat, weiß ich nicht. Ich werde später noch was zum Verfassungsschutz sagen und was er auch kann oder können sollte oder müsste. Nur auch hier ist es für quasi Analysten, die das aus der politischen Sicherheitsperspektive betrachten, sehr, sehr schwierig, da ein genaues, valides Bild nachzuzeichnen. Kurz was zur Sabotage. Das können wir schnell machen. Also Sabotage heißt eigentlich nur ein Netzwerk, was penetriert wird und in dem am anderen Ende ein physischer Schaden entsteht. Und für Deutschland ist das Wichtigste die sogenannten kritischen Infrastrukturen. Das sind die vom Bundesinnenministerium definierten Einrichtungen im Finanzbereich, in der Wasser- und Stromversorgung, Flugverkehr, Medien und öffentliche Einrichtungen, die, so geht man davon aus, wenn sie längere Zeit ohne Stromversorgung sind, zu kaskadenartigen Schäden der öffentlichen Sicherheit und Versorgung beitragen können. Also auch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe sagt selbst, so eine Katastrophe, dass in Deutschland auch nur für eine Woche oder für 14 Tage der Strom weg wäre, das ist gar nicht zu beziffern. Und auch aus soziologischer Sicht können Sie davon ausgehen, 2, maximal 4 Wochen und Sie haben fast bürgerkriegsähnliche Zustände in einem Land. Es gibt einzelne Beispiele, wo auch gemeldet worden ist in Medien, dass, ich betone es erneut, wenn man vermutet, russische oder andere Hacker auf deutsche Stromnetzbetreiber Attacken gestartet haben. Allerdings ist das alles bisher nur im oberflächlichen Bereich gewesen. Also da ist keine SCADA-Anlagensteuerung betroffen oder anderes, sondern in der Regel bisher nur die Webauftritte. Ein großes Problem, was auch schon vor Jahren festgestellt worden ist, sind die sogenannten Smart Grids, also die intelligenten Stromzähler. Da geht man davon aus, dass die wirklich ein Angriffstor bilden können. Also im Zuge der Energiewende, so ein Stromzähler, der quasi für ihren eigenen optimierten Bedarf, ihren Stromverbrauch ermittelt, bei denen geht man davon aus, weil sie eben gerade ans Netz angeschlossen sind und weil es, wenn es sich um flächendeckende Technologien handelt, das Sicherheitsniveau in der Regel schlechter ist als bei kleineren und Konkurrenzsystemen, dass das zu einem Problem werden kann. Bisher auch noch nicht, weil sie bisher noch nicht flächendeckend so großartig installiert sind. Ja?
Ein ganz wesentlicher Punkt bei den Elektronikstromzählern ist, dass da eine Vorgabe existiert, dass man die fernabschalten kann.
Ja.
Und das kann natürlich auch ein Angreifer nutzen. Das heißt, er kann einzelne Nutzer hinter einem Stromzähler stromlos schalten. Das ist ursprünglich mal gedacht gewesen, um halt Leuten, die nicht bezahlt haben, den Strom abzuklemmen, auf eine einfache Art und Weise. Und das können natürlich Hacker benutzen.
Genau. Genau, das hat man auch unter Labor und in normalen Bedingungen schon getestet. Also diese Remote Access in Delamere als durchaus vernünftige, nämlich dass man den Strom abschalten kann aus Kundensicht, kann eben hier auch zu einem Sicherheitsrisiko flächendeckender Art werden. Das habe ich schon gesagt. Und das große Problem nachgerückt, also aus Komponentensicht, ist ja nicht nur der Strom, sondern die Sekundärsysteme, die dranhängen. Und High Security, kennen Sie sicherlich alle, hat letztes Jahr entdeckt, dass es mehrere hunderte Industrieanlagen, also auch nur die, die entdeckt worden sind, in Deutschland nahezu schutzlos am Internet hängen. Da wurden dann Stadien oder eine Justizvollzugsanstalt oder auch Einrichtungen im Strombereich entdeckt. Und das ist dann schon wirklich ein Problem. Also wenn Sie fähige IT-Leute haben, die in der Lage sind, nicht nur über Stromnetzwerke, sondern auch in Sekundärkomponenten, also in Einrichtungen kritischer Art, einzudringen, dann kann das zu einem richtigen Problem werden. Man kennt sie alle. Wichtig ist es nur deshalb, weil 2010 ja zum ersten Mal Stuxnet entdeckt worden ist. Also jener Sabotage, Wurm, der etwa 1000 von 10.000 Urananreicherungsanlagen in der iranischen Anlage Natanz ausgeschaltet hat. Hier war es über Jahre so, dass der Urheber natürlich sich nicht bekannt hat, aber man aus dem politischen Kontext gesagt hat, das könnte die USA und Israel gewesen sein. A, weil dort das Kapital, weil dort die Expertise und weil dort die Motivation ist, dieses Atomprogramm. Wenn man es nicht legal über Verhandlungen ausschalten kann oder in die Länge zieht, dann durch Sabotageakte. Snowden in seinen Dokumenten scheint das zu bestätigen. Bisher gibt es immer noch keine offizielle Bestätigung, beziehungsweise nur von Offiziellen auf mittleren Ebenen, bei denen man auch nicht richtig weiß, machen die das aus Profilierungsgründen oder anderen. Aber aus dem Kontext her kann man davon ausgehen, dass es diese beiden Akteure waren. Und ein aktuelles Beispiel von gestern, wissen Sie alle, Krim, Ukraine und Russland. Und dieses Ränkespiel im Cyberspace trägt sich natürlich auch zwischen der Ukraine und Russland aus. Und hier kurzzeitig die Homepage des Präsidenten gehackt. Aus Gesundheitsgründen, wenn wir jetzt in Russland wären, würde ich Ihnen dringend abraten, das zu machen. Denn in Russland gibt es so eine Art, ich will nicht sagen Gentleman's Agreement, aber man geht davon aus, dass in Russland der Kreml solche Hackeraktivitäten duldet, wenn sie nicht gegen eigene Einrichtungen gerichtet sind, gegen westliche, okay, das läuft. Und hin und wieder müssen sie natürlich für staatliche Interessen durchaus mal einspringen. Also das Beispiel, was ich genannt hatte für Estland, wäre plausibel. Wie gesagt, nachprüfbar ist es nicht. Aber wenn der Kreml entdeckt, dass Sie als russische Hacker die Internetseite des Präsidenten auch nur für ein paar Minuten infiltriert haben, dann können Sie davon ausgehen, dass Sie auf die Uhr gucken können, dass der FSB vor der Tür steht. Und das ist in China nicht anders. Das heißt, wenn Sie wissen, wo Sie Ihre Kapazitäten und Ihre Fähigkeiten einsetzen, dann können Sie da auch ein gutes Leben haben. Oder auch nicht. So, für Deutschland. Ein Grundproblem ist natürlich für jede Sicherheitspolitik, ich muss erstmal ein Problem wahrnehmen und erkennen. Das ist so wie ein Flaschenhals. Wir kennen zwar tausende von Problemen, die wir jetzt alle benennen können, aber die Politik kann sich immer nur aufgrund ihrer begrenzten Kapazitäten eines, zwei, maximal drei gleichzeitig annehmen. Und dass so ein neues Problem oben auf die Agenda kommt, das braucht seine Zeit. Und besonders in Behörden und besonders in hierarchischen Strukturen und besonders, wenn sehr, sehr vieles über Dokumente und geduldiges Papier erledigt wird. Und man kann so diese Problemwahrnehmung in Deutschland, also kurz zusammengefasst, Cybersecurity ist ein wichtiges Problem, in drei Phasen unterteilen. Die erste geht über Jahre. Also schon 1998 gab es eine Enquete-Kommission, die hat festgestellt, Leute, die Vernetzung, da geht was. Nicht nur Unternehmen, öffentliche Behörden, E-Government, da wird in den nächsten Jahren echt viel auf euch zukommen. Macht da was und denkt da auch an die Sicherheit. So kurz zusammengefasst. Dann gibt es auch einige Dokumente von 2005, 2007, 2009, wo das Innenministerium, also das BMI, besonders im Bereich kritische Infrastrukturen einiges publiziert hat. Immer so in dem Leitgedanken, das ist sicher, wir haben das Problem erkannt und wir gehen davon aus, dass die Unternehmen das machen werden. Und wenn sie Hilfe brauchen, sollen sie mal fragen. Das ist so die Stufe 1, also sprich viel Papier, aber bisher wenig Implikationen. Stufe 2 war dann so ein erster Wurf, eine Cybersicherheitsstrategie, bei der dann zum ersten Mal ressortübergreifend mit den wichtigsten Ministerien so eine Strategie auf knapp 20 Seiten verabschiedet worden ist, mit 10 Primärzielen, werde ich auch noch kurz zeigen, was das für welche sind. Und das war so ein erster Wurf. Der dritte Wurf ist dann leider wieder eine Rolle rückwärts, denn in dem Moment, als es wirklich heiß wurde, als die NSA-Geschichte medial über Monate in den deutschen und internationalen Medien relevant, interessant und spannend wurde, gerade aus Sicherheitsfragen. Ich meine, was gibt es denn als höheres Sicherheitsziel, wenn bekannt wird, dass die Kanzlerin abgehört wird oder die Minister oder flächendeckend Datensätze der BND austauscht? Also gerade solche Themen. Nur da wurde dann erklärt, das ist erstmal nicht relevant, wir klären das bilateral. Also, gehen wir nochmal zurück zum zweiten Wurf, was in dieser Strategie 2011 an 10 Punkten identifiziert worden ist. Ich habe mir das mal aufgeschrieben und wichtig sind eigentlich, auch aus Zeitgründen heute, nur die roten Aspekte. Also, Schutz der kritischen Informationsinfrastrukturen. Dann, wir wollen zum ersten Mal ein nationales Cyberabwehrzentrum gründen, in dem diese gesamten Behörden gebündelt, die Ansätze zusammengefasst und wichtige Entscheidungen strategisch gedacht und umgesetzt werden. Wir wollen auch Cybersicherheit effektiv zusammenwirkend innerhalb Europas und auch weltweit koordinieren. Und das Letzte, für Sie interessant, die Personalentwicklung. Also, wie kriegen wir fähige Leute in unsere Reihen? Und am Anfang eines jeden Problems steht auf Bundesebene ja erstmal eine Problemdefinition. Und die Definition im strategischen Sinne heißt hier, Cybersicherheit in Deutschland ist demnach der anzustrebende Zustand der IT-Sicherheitslage, in welchem die Risiken des deutschen Cyberraumes, Klammer auf, was ist das, auf ein tragbares Maß reduziert sind. Cybersicherheit in Deutschland entsteht durch die Summe von geeigneten und angemessenen Maßnahmen. Und die roten Hervorhebungen sind eigentlich nur die Fragezeichen, die sich mir aufgetan haben, was das zu bedeuten hat. Ein Argument, um das in Schutz zu nehmen, eine Strategie ist nie so ausgeklügelt und definitionsmäßig akkurat, dass man immer genau weiß, was sie will. Aber selbst das ist für die groben Linien schon etwas zu grob, weil ein tragbares Maß, ich habe beim Innenministerium nachgefragt, was ein tragbares Maß an Sicherheit ist, auch da gibt es bisher keinen Kriterienkatalog. Also 10 Hackerattacken oder ein Kraftwerk runtergeschaltet oder nur mal die Homepage des Kanzleramts für 5 Minuten weg. Also das ist alles noch sehr, sehr fluide. Und auch was geeignet und angemessen, bitte?
Das Abhören des Handys der Kanzlerin.
Richtig, richtig. Oder das. Aber selbst das scheint ja bisher nicht der Fall gewesen zu sein. Und auch an geeigneten und angemessenen Maßnahmen. Also das sind alles Begrifflichkeiten, die sehr, sehr breit sind. Typisch für eine Strategie, aber nicht nur für Deutschland. Wo nicht so richtig klar ist, was man eigentlich will und macht. So, und die Kardinalsfrage hier ist bei, oder hierbei ist, welche Behörden arbeiten jetzt denn eigentlich wie zusammen? Also wir haben diverse Exekutivbehörden im nachrichtendienstlichen Bereich, im Polizeibereich, im Zoll, das Militär. Und jetzt die Frage vielleicht an Sie. Jetzt haben wir hier nur die Behörden und hinter den Behörden stehen ja immer Ministerien. Und ich nenne Ihnen jetzt mal 5 Ministerien und Sie sagen einfach nur, welches Sie glauben, was im Zentrum der nationalen Bearbeitung von Cybersicherheit steht. Wenn Sie eine Begründung mitgeben möchten, ist es okay, sagen Sie einfach nur den Namen. Also, Verteidigungsministerium, Innenministerium, Auswärtiges Amt, Forschungsministerium oder Nationales Cyberabwehrzentrum. Also, was glauben Sie? Hier kam gerade irgendwas. Ja? Bitte?
Bundesministerium des Inneren.
Inneren, okay. Zustimmung, Ablehnung. Gibt es noch irgendwas anderes außer Innenministerium? Da. Zustimmung? Verteidigung, okay, gut, das haben wir Innenverteidigung. Gibt es noch was anderes? Ah, Wirtschaft habe ich vergessen, Wirtschaftsministerium, genau. Spielt das vielleicht eine Rolle, das Wirtschaftsministerium? Wer ist für das Wirtschaftsministerium? Da hinten. Sie sind für Wirtschaft. Wirtschaft ist immer gut. Ja? Auch für Wirtschaft.
Bundeskanzleramt.
Kanzleramt, oh, 4. Akteur, habe ich gar nicht genannt, okay. Noch was anderes? Vielleicht ein Ministerium, was es noch gar nicht gibt, was wir haben sollten. Kann ja auch sein. Okay, gut, also ich fasse zusammen. Wir haben das Innenministerium genannt, wir haben das Wirtschaftsministerium.
Finanzministerium.
Ah, Finanzministerium. Okay, Finanzministerium, Kanzleramt und Verteidigung. Also, aus der normativen Sicht für die Problembewältigung müssten es alle machen. Aber irgendeiner muss es ja strategisch, taktisch und politisch anführen. Und es gibt tatsächlich, trotz dass es hier so viele Hierarchien oder beziehungsweise Kooperationsmöglichkeiten gibt, eine Hierarchie. Und die sieht so aus. Also alle diejenigen, die gedacht haben und auch gewusst haben, dass es BMI ist, die haben jetzt recht, die können sich freuen. Alle die anderen, die gesagt haben, Verteidigung, Außen, Finanzen, Wirtschaft, die können sich auch freuen, allerdings nur zweitklassig. Denn die stehen hier, zumindest nach dieser Hierarchieebene, nicht im Zentrum, die sind flankierend. Das kann vielleicht verwundern, denn Cybersicherheit auf der einen Achse könnte man denken, okay, das ist klar ein inneres Problem, aber es hat natürlich äußere Implikationen. Ich meine, ein deutscher Cyberraum ist natürlich illusionär, also muss natürlich auch aus militärischer Sicht oder mindestens aus auswärtiger Sicht da was kommen. Und es ist bisher so, wenn man sich anschaut, was an Dokumenten herausgegeben worden ist und wo die Leitlinien gesetzt werden, dass es das Innenministerium ist, zusammen mit dem BSI und alle anderen folgen nur. Also Verteidigungsministerium, da war noch bis vor 2 Jahren fast schon Winterschlaf. Da konnten Sie auf dem Organigramm mit der Lupe suchen, wo es da eine Unterabteilung für IT-Sicherheit geht. Im Auswärtigen Amt hat man jetzt immerhin so einen Sonderbeauftragten und so einen Stab, so einen Koordinierungsstab. Aber so der große Wurf, wenn Sie sich die Zahlen anschauen, was die Amerikaner und die Russen können, ist das nicht. Und jetzt, ein verwirrend kompliziertes, hoffentlich nicht, Organigramm bzw. eine Architektur, wie das so funktioniert. Also ich habe mir einfach nur angeschaut, wie diese Ministerien kooperieren, wer mit wem zusammenhängt. Und in einer Minute nur ganz kurz erklärt, diese Kästen sind die Ministerien. Der große, dicke Kasten in der Mitte ist das Innenministerium. Auch an Staatssekretären, an Unterabteilungen und an Geschäftsbereichsbehörden, was dazugehört. Das Innenministerium ist der große Player. Alles, was an den Flügeln links und rechts ist, Verteidigung links, Wirtschaft oben, Auswärtiges Amt, arbeitet dem nur zu. Aber um das Ganze nicht nur allein unter BMI-Aufsicht zu stellen, gibt es diesen Nationalen Cybersicherheitsrat. Das Problem ist halt nur, dass dieser Rat und dieses Abwehrzentrum eigentlich kein Abwehrzentrum ist, sondern nur eine Informationsdrehscheibe. Da, was schätzen Sie denn? Steht es hier drauf? Nein. Wie viele Mitarbeiter sind in dem Nationalen Cyberabwehrzentrum? Also wie viel ist es Deutschland wert, Beamte in dieses Abwehrzentrum? Sie sagen, heißt es drei? Drei. 30, 50? Höher und weniger? 10. Eine Person. Der Pförtner vielleicht, ja. Okay. Gibt es noch was Höheres als 50? Okay, also wir haben von 1 bis 50. Das sind Sie wirklich sehr gut und realistisch. Denn der Mann mit 10 hat genau recht. 10 Mitarbeiter hat das Nationale Cyberabwehrzentrum. Und diese Mitarbeiter rekrutieren sich alle aus den Geschäftsbereichsbehörden des BSI, des Bundesamtes für Verfassungsschutz, also unseren fähigsten Leuten, und des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz. Es gibt noch einige, die aus der Wirtschaft und des Bundesnachrichtendienstes, ja, des Bundesnachrichtendienstes, die zuarbeiten. Aber 10 Mann, das ist uns bisher wert. Und ich will auch jetzt nicht so genau eingehen, nur Ihnen noch abschließend mit darstellen, die rechtliche Schiene werden wir gar nicht mehr so genau schaffen können. Aber was wir genau können, unsere Sicherheitsbehörden in diesem Bereich. Und da ist zuallererst das BSI zu nennen. Also das BSI, da kann man schon sagen, da ist was da. Die haben 570 Mitarbeiter und 150 sind direkt für operative Cyberabwehr da. Das sind Kryptologen, Mathematiker, Physiker, Informatiker. Bundesangestellte, das heißt, sie wissen auch, wie hoch das der Bundestarif und deren Verdienst ist. Und sie wissen auch, was sie konkurrenzmäßig in der Wirtschaft verdienen können. Und sie wissen dann auch, dass dann vielleicht nicht immer die besten Leute dort arbeiten. Aber dafür kann das BSI nicht, denn die Bundesbesoldungstabelle legt ja das BSI nicht fest. Zweitens, das Bundeskriminalamt. Das Bundeskriminalamt ist unsere fähigste, das meine ich nicht zynisch, unsere fähigste föderale Polizeibehörde, also unser deutsches FBI. Das Problem ist nur, und das Bundeskriminalamt hat auch schon relativ zeitig erkannt, dass Cybercrime sehr wichtig ist, hat mehrere Abteilungen dafür. Nur bundesweit und auch auf den Landeskriminalämtern geht man davon aus, dass man so etwa 200 Leute hat im gesamten Bundesgebiet, die sich wirklich richtig gut damit auskennen. Also IT-Forensiker, Leute, die die Systeme kennen, die nachverfolgen, die die Spuren erkennen können und die auch Gegenattacken und derlei mehr machen können. 200 Leute. Man schätzt, positiv, dass man mindestens 4000 weitere Informatiker braucht in den gesamten Reihen der Polizei, Länder, bundesweit, um überhaupt nur mithalten zu können. Von proaktiv und besser zu sein, spreche ich gar nicht, nur mitzuhalten. Und dann auch noch mindestens 2000 sogenannte ausgebildete Netzfahnder. Was heißt das? Das sind die Leute, die in den Blogs und Foren gucken, also im Darknet, ob es da irgendwas Gefährliches gibt oder ob es da irgendwas gibt, was observationswürdig ist. Und das kann ja auch nicht jeder Facebook-Nutzer. Da braucht man schon eine gewisse Vor- und Grundausbildung in diesem Bereich. Ja, und das fehlt uns. Und dafür kann das BKA aber nichts, sondern das ist einfach eine Festlegung, was es uns wert ist. Und das hat natürlich zur Folge, dass das BKA auch nicht diese Eigenexpertise angeht, wenn es um technische Entwicklungen geht. Ich sage nur Bundestrojaner und andere Programme. Das heißt, das BKA wollte das richtig gerne, aber es kann es bisher nicht. Also ist es auf externe IT-Dienstleister angewiesen. Und hier ist nur eine ganz kurze Tabelle, was Bundeskriminalamt und andere Behörden ausgeben für externe Aufträge, auch im Sicherheitsbereich. Das ist nicht exorbitant, aber es zeigt deutlich, dass wir für ganz normale Spionageprogramme, die vonnöten sind, nicht flächendeckend, aber um gewisse Personen abzuhören, dass wir das aus BKA-Sicht bisher nicht so hinbekommen, wie wir das haben möchten. Und mein Liebling zum Schluss, die rechtliche Sicht, wenn wir gar nicht mehr angehen können, ist das Bundesamt für Verfassungsschutz. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat etwa 2.500 Mitarbeiter und wie der Name sagt, unser einziger deutscher Inlandsgeheimdienst, der auf dem Bundesgebiet Informationen sammelt und Spionageabwehr zu betreiben hat. Das sind seine Aufgaben. Links, rechts, extremistisch, islamistisch und auch elektronische Spionage. Der Präsident sagt selbst, wir haben eine einzigartige Expertise im Bereich Spionageabwehr und vernetztes Handeln und Denken ist bei uns quasi ganz oben dabei. Das ist die Eigendarstellung des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Die Realität sieht leider etwas anders aus, nämlich dahingehend, dass die IT-Infrastruktur des Verfassungsschutzes, und das kann man jetzt auch positiv und negativ sehen, so dermaßen veraltet ist, dass sie A, nicht mal Internetzugänge haben, aber, was natürlich auch bedeutet, dass sie sicherer sind. Klar, wer weniger Internetzugang hat, der ist natürlich auch weniger angreifbar als ein gutes NSA-Büro, was einen sehr schnellen, oder wie die TU Chemnitz, die da durchaus ganz gut dabei ist in diesem Bereich. Also, summa summarum, was heißt das, der BND, was heißt das, auch insgesamt. Der Bundesnachrichtendienst an sich, bei dem glauben wir, auch weil wir die Daten nicht richtig haben, dass der zusammen mit dem BKA und dem BSI die besten IT-Kompetenzen hat. Nicht der Verfassungsschutz. Der BND hat in der Zeit des Kalten Krieges sehr gute Technik gehabt. Um die Jahrtausendwende, sagen Kritiker, hat das ein bisschen verschlafen, aber in den letzten 2-3 Jahren hat er durchaus wieder aufgeholt. Und er ist auch bemüht im Rahmen seiner Mittel, er ist der Nachrichtendienst, der am meisten bekommt, 500 Millionen Jahresbudget, hier das Beste rauszuholen, was möglich ist. Hitwort-Mythos, das sage ich jetzt mal nicht, also Sie kennen alle diesen Mythos, dass wenn ich Bombe eingebe, dass da irgendwas passiert, vergessen Sie es. Das funktioniert ganz anders und nur wer das schreibt, da wäre viel zu viel Spam für den BND, den er da lesen müsste. Aber was kann denn die Bundeswehr? Die Bundeswehr ist natürlich hier unser militärischer Schlagarm, könnte man sagen. Und wenn wir sagen, wir haben über 150.000 konventionelle Truppen, da muss doch auch was gehen im IT-Bereich. Das, was an Zahlen bekannt ist, ist, dass das Kommando strategische Aufklärung maximal 60 bis 70 Mitarbeiter hat. Sie besitzen eine sogenannte Anfangsbefähigung für Computer-Netzwerk-Operationen. Was das heißt, weiß ich nicht. Eine Anfangsbefähigung. Vielleicht bei Google suchen, ich weiß es wirklich nicht. Und das Problem ist nur, dass selbst Bundestagsabgeordnete von der CSU, die wirklich sicherheitsbewusst sind und die da auch Geld in die Hand nehmen möchten, sagen, wir haben da einen Mangel auf allen Ebenen. Und gerade auch bei der Bundeswehr fehlt es an geeignetem IT-Personal. Was heißt das zusammenfassend, was wir können, was an Quellen und an Daten vorhanden ist? Also, das BSI, wenn wir mal die Gesamtmitarbeiterzahl nehmen, von dem bestimmt nicht alle bei Cyberabwehr aktiv sind, 570, BKA und LKA ist 200, BND, Verfassungsschutz, haben wir keine genauen Angaben, aber Verfassungsschutz, gut, können wir weglassen, etwa 830 plus Bundeswehr. Nicht ganz schlecht. Was wollen wir noch? Was aus Dokumenten des Innenministeriums hervorgeht, BSI in den nächsten Jahren etwa 100, BKA auch, BND 230, da kommt schon einiges drauf auf Sie zu, möglicherweise auch Sie. Insgesamt 434 in diesem Bereich. Aber wenn wir mal davon ausgehen, global betrachtet, was wir militärisch, also ich nehme jetzt mal als Berechnungsgrundlage nur das Kommando strategische Aufklärung. Und wenn Sie sich die letzte Spalte anschauen, was andere Staaten haben an Geldeinsätzen und nachprüfbar in vielen Quellen auch schon auf dem Markt haben, dann ist es verschwindend gering. Also wenn Sie in den USA mit 40.000, in China mit 150.000 und plus nach oben, Russland 7.300, das sind sogar veraltete Zahlen, Südkorea und Nordkorea mit 3.000 und Deutschland bei etwa 100 rumgammelt, dann ist das für Deutschland als Wirtschafts- und Forschungsstandort, bedenken Sie, welchen Standpunkt wir im Ranking der internationalen Wirtschaften haben, was wir an Patenten anmelden, was für uns relevant ist, was wir auch selber entwickeln, dann ist das normativ betrachtet mindestens eine Enttäuschung. Rechtliche Aspekte werden wir zeitlich nicht mehr schaffen, aber Sie können das Ganze auch in meinem Buch nachlesen, indem ich völkerrechtlich, strafrechtlich, verfassungsrechtlich an Beispielen, also wann darf die Bundeswehr Cyberleute schicken, was passiert, wenn wir Gegner mit einem Herzschrittmacher attackieren, was passiert, welche Mittel dürfen wir überhaupt einsetzen, was ist eine Cyberattacke, all das können Sie nachlesen. Wie gesagt, zeitlich ist es nicht mehr drin, aber ich denke, dieses Problem wird auf alle Fälle in den nächsten Jahren sehr, sehr relevant bleiben und noch relevanter werden. Vielen Dank. Ja, Blitzfragen, genau, Blitzfragen.
Also da war vorhin ein Bild mit bei Russland schwarz war und in Europa und in den USA dann gelb.
Ah ja.
Was dort angeht, das verstehe ich nicht ganz, weil mein Eindruck ist, was ich gesehen habe, relativ viele Angriffe kommen aus Russland. Vor allem auch deswegen, weil halt in Russland relativ viele illegale Installationen von Windows existieren. Man kauft mal eine Installations-CD für 30 Rubel beim Laden um die Ecke.
Ja. Ja, dunkel heißt, oder anders, farbig heißt Opfersysteme. Das heißt, die Angreifer sitzen dann schon in Russland oder in anderen Staaten. Das sind nur die Staaten, wo sie eine sehr dichte Serverdichte haben und auch in der Regel, wo Finanzdienste, Social Media und so weiter vergleichsweise ungeschützt sind. Das heißt, sind quasi nur die Opfer. Naja, aus normativer Sicht, er sollte das haben, aber selbst wenn er sie hat und die nicht in Deutschland sind, was bringt ihm das? Ich meine, jemand, der Dual, also zwischen uns beiden sie anwirbt und nicht mehr macht, das ist jetzt keine Riesengefährdung. Aber jemand, der irgendwo an einem Laptop sitzt und in Ministerien eindringen kann, der ist eine weitaus größere Gefährdung als jetzt. Das war mal. Im Kalten Krieg, da haben sie Akten rausgeschmuggelt, da haben sie unterm Arm gehabt, in der Tasche. Heute läuft das ganz anders. Also eine Liste von 10 Mann, okay, gut, aber die Amerikaner und Russen haben weitaus mehr. Ja.